Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Herzlich willkommen zu unserer Reihe Das sind wir und wir sind viele, der Stadtjugendring Ulm, heute mit der 7. Ausgabe und einmal mehr mit mir, Rainer Markus Walte, für FreeFM am Moderatorenmikrofon. Wieder widmen wir uns 60 Minuten lang einer Gruppierung aus dem Kreis des Stadtjugendrings Ulm. Fridays for Future ist eine Bewegung, die inzwischen weltweit aktiv ist und deren Ziel das Drängen auf möglichst umfassende, schnelle und effiziente Klimaschutzmaßnahmen ist. Die Pandemie brachte das ganze 2019 stark in die Gänge gekommene Aktion ziemlich zum Stocken, doch inzwischen nehmen die vielen Ortsgruppen in Deutschland, aber auch weltweit wieder Fahrt auf. Wir haben in dieser Ausgabe Merit Willemer zu Gast im Studio. Sie ist eine der Motoren der Ulmer Ortsgruppe und inzwischen auch eine Radiokollegin. Talks for Future nennt sich die Sendung, die seit April diesen Jahres einmal monatlich on air ist. Mit ihr werden wir in der kommenden Stunde ein wenig über sie, über die Ulmer Fridays for Future Ableger, über internationale Verbindungen, die Erwartungen zur aktuellen Regierungsbildung und natürlich über eure Sendung reden. Jede Menge Zeug, also herzlich willkommen, liebe Merit, grüß dich.
Hallo, schön hier zu sein.
Merit, ein schöner und eher seltener Name. Gibt es einen besonderen Grund, warum dieser Name für dich ausgewählt wird? Weißt du was dazu?
Meine Eltern sind immer noch der festen Überzeugung, dass sie sich den Namen selber zusammengesetzt haben aus Mette Marit, der norwegischen Kronprinzessin, und Merit Becker, der Schauspielerin.
Ah ja.
Naja, ist nicht ganz so, aber ich habe tatsächlich noch nie eine andere Merit getroffen, die so geschrieben wurde mit I statt Merit. Mit zwei E.
Das war genau. Nämlich, was mich irritiert hat und warum ich dich jetzt drauf angesprochen habe. Merit, du bist jetzt das, was man eine Klimaaktivistin nennt. Gehst du mit dieser Bezeichnung konform?
Ja, schon. Also ich würde Klimagerechtigkeitsaktivistin sagen. Können wir vielleicht auch später noch drauf kommen, was der Unterschied zwischen Klima und Klimagerechtigkeit ist. Mhm. Aber Klimaaktivistin geht auch voll. Also ja.
Mich würde mal interessieren, wie du herangeführt wurdest an das Thema Klima. Es muss ja einen Trigger gegeben haben. Irgendwann sind denn zum Beispiel deine Eltern aktiv und kritisch interessiert, wenn es um die Umwelt geht? Oder wer hat dich eigentlich da drauf gebracht? Wer hat dich drauf geschubst?
Ja, das ist voll spannend, weil unsere Generation ja schon in dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass es den Klimawandel gibt. Damals hieß es noch Klimawandel. Und das hat aber nicht so wirklich dazu geführt, dass irgendwas passiert ist, sondern wir haben einfach in der Schule Papier gespart und sind zum Bioladen gegangen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ich würde schon sagen, dass meine Eltern ja darauf geachtet haben, umweltfreundlich zu leben. Und ich dadurch auch. Ich bin auch, seit ich 7 bin, Vegetarierin, aber so mehr aus Tierschutzgründen. Aber das ist alles so nicht auf einem Level gewesen, wo man sich dachte, okay, wir befinden uns hier wirklich in einer existenziellen Krise, sondern war mehr auf so einem, ja, macht man halt auch Level, auch so ein bisschen bürgerlich, wir fahren halt fahrradmäßig. Und das ist voll krass, weil man uns nie gesagt hat, nicht in der Schule, sonst nirgendwo, wie schlimm es um diese Klimakrise steht, obwohl das ja eigentlich bekannt war. Man weiß das seit 30 Jahren, vielleicht nicht in dem Umfang wie jetzt. Aber das, also vor 10 oder auch 20 Jahren, so, also meine Kindheit und Jugend, war schon auch klar, worauf wir zusteuern. Nur hat es niemanden interessiert und so hat uns das auch niemand gesagt. Und erst durch Greta tatsächlich ist dann unsere Generation so darauf aufmerksam geworden, upsala, danke Leute, dass ihr uns nichts gesagt habt, aber jetzt stehen halt wir hier und sagen es halt euch, weil anders scheint es nicht zu gehen. Also genau, das so ein bisschen, also wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch, war das dann so ein Zusammenkommen an vielen Dingen 2018, 2019 und bei mir auf jeden Fall auch Greta und die Entstehung von Fridays for Future.
Also das war dann auch so die Zeit, wo du das erste Mal davon gehört hast, dass es diese Bewegung Fridays for Future gibt? Oder wie, was, 2018 hast du jetzt gesagt,
war genau, das? Genau, es war okay. Sommer 2018 und ich war da gerade lustigerweise auch in Schweden und hatte da ein Erlebnis, das ja auch relativ einschneidend war. Wir sind immer auf denselben Campingplatz gefahren mit der Familie und ich stand dann an diesem Sommer, das war auch der Waldbrandsommer in Schweden, auf dem See. Und tatsächlich auf dem See, auf dem Grund des Sees, an Stellen, wo ich als Kind nicht stehen konnte, weil das Wasser so stark zurückgegangen ist, weil es so heiß war. Und die ganze Landschaft war halt ausgetrocknet und die Wälder brannten und so weiter. Das war schon ein krasses Erlebnis, also da zu stehen und zu merken, okay, hier ist eigentlich 2 Meter tief, aber ich stehe hier gerade. Und tatsächlich zeitgleich hat dann auch Greta angefangen zu streiken. Das ging dann ja auch relativ schnell um die Welt. Und dann war das so, okay, fuck, ja, das ist irgendwie was und ich weiß gar nichts darüber. Und dann habe ich mich angefangen, darüber zu informieren. Und ja, genau, bei mir hat es dann dazu geführt, dass ich mit all diesen Informationen nichts anderes machen konnte, als mich zu engagieren. Und so war das bei vielen anderen eben auch.
Wie ging das dann genau weiter? Du bist also wieder nach Hause gekommen, es hat sich angefangen, was zu, bei dir zu regen. Du hast dich umgeschaut und dann gab es plötzlich in Ulm auch eine Gruppe. Wie hat sich die Gruppe gefunden? Weißt du das? Warst du da auch ganz am Anfang mit dabei?
Da war ich noch nicht dabei, weil ich da noch gar nicht in Ulm gelebt habe.
Ah ja, okay.
Genau, also ich bin in der Zeit auch noch umgezogen von Bremen nach Ulm. Aber ich weiß trotzdem, wie sich die Ulmer Gruppe gefunden hat. Es hat eigentlich mit einem angefangen, er heißt Yannick. Und Yannick hat damals die Ortsgruppe gegründet und die ersten Streiks organisiert. Und dann kommen halt, das war ziemlich cool damals, also dann kamen halt immer mehr Menschen dazu. Und ne, eigentlich sind wir über WhatsApp Kettenbriefe entstanden. Diese nervigen Sachen, die man in der 5. Klasse irgendwie lustig fand, fanden wir dann halt eben ein super Tool, um uns zu vernetzen und haben halt diese langen WhatsApp-Nachrichten mit Zeit und Ort, sind durch die ganzen Schulen gewandert und dann, falls man sich gefragt hat, wo kommen denn jetzt die ganzen Jugendlichen her, so haben wir uns eben gefunden und dann auf diesem Streik in Ulm war das dann so, dass halt danach gesagt wurde, ja, alle, die jetzt weiterhin mitorganisieren wollen, die kommen einfach, also bleiben nach dem Streik da. Und genau, so ist dann die Ortsgruppe entstanden.
Okay.
Und seitdem ist es auch immer so, dass wir relativ viel Zulauf haben nach einem Streik. Und so wechseln die Leute in dem Team auch durch. Also das ist bis jetzt so.
Okay. So hat sich also die Gruppe zusammengefunden. Du bist dann, als du hierher gekommen bist, relativ schnell eben auch wahrscheinlich über so einen Freitag mit dazu gekommen.
Ja, genau.
Okay. War das dann schwer, so diese frühen Schritte zu gehen? Und das wurde ja dann auch schlagartig sehr populär.
Mhm.
Also es ging ja von 0 auf 100 auch in der Medienbewegung und so, ja, wurde der wahrgenommen.
Ja.
Wie hilfreich war denn das, dass ihr plötzlich in aller Munde wart? Wie habt ihr selber das empfunden? Weil es war ja auch nicht ganz unumstritten. Es gab ja diese Pro und Kontras, wie bei allem. Eigentlich war es aber genau das Ziel, in die Medien zu kommen.
Also was wir 2019 geschafft haben, war krass und das hat aber natürlich auch zur Folge gehabt, wir wurden, also man muss sich vorstellen, wir waren Kinder und Jugendliche damals, alle noch, wir sind natürlich jetzt auch älter geworden, aber damals waren wir echt krass jung und wurden aber in so eine Debatte gesteckt, von der erwartet wurde, dass wir krass erwachsen sind und wurden mit Argumenten zugehagelt und mit Reaktionen überhäuft, wo ich es krass finde, wie wir das durchgestanden haben, so rückblickend. Das aber auch dazu geführt hat, dass wir super schnell in unserer Kommunikation und wie wir aufgetreten sind, auch sehr erwachsen wurden. Und das glaube ich auch bis heute sind. Wir kehren da vielleicht gerade so ein bisschen wieder zu diesem Einfacheren zurück und Kinder, die auf der Straße stehen. Das war ganz spannend, weil ne, wer waren wir vorher? Wir waren vorher alles SchülerInnen, StudentInnen, Auszubildende und so weiter. Uns hat nie irgendwer Pressetrainings gegeben davor oder so. Solche Sachen haben wir uns dann halt eben selber besorgt. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt auf der Ortsgruppe aktiv bist oder auf der Bundesebene. Aber ja, das ging einfach auch alles super, super schnell und musste sich erstmal alles finden, so eine Bewegung aufzubauen. Das war auf jeden Fall eine super spannende Zeit.
Ja, es ging tatsächlich auch alles wahnsinnig schnell mit der Popularität, wenn man das von außen betrachtet hat. Und dann allerdings gerade, als es so richtig groß und länderübergreifend immer noch größer wurde, dann kam Corona.
Ja.
Und es war vorbei mit den großen Zusammenkünften, Schluss mit Freitag erstmal. Wie seid ihr vor Ort mit der Situation dann umgegangen?
Also wir haben ja sofort gesagt, okay, also im März hatten wir einen, im April einen großen globalen Streik geplant und haben im März gesagt, okay, das können wir nicht machen einfach, weil wir waren relativ schnell mit dabei, damals auch als noch Schulen und so weiter auf waren, haben wir schon gesagt, das ist unverantwortlich, das machen wir nicht. Und haben dann, also da hat sich dann so von unserer Vorbereitung her erstmal nicht so viel geändert, weil Online-Treffen jetzt auch schon, also gerade auch bundesweit, aber auch regional nichts Ungewöhnliches waren, dass man sich mal online getroffen hat. Dann haben wir das halt einfach verstärkt gemacht und haben dann auch schon an dem 24.04., war das Datum, schon Ausweichaktionen gemacht. Also haben damals Banner aufgehängt in der Stadt und Plakate an dem Datum. Und das war ja auch das Datum, wo wir in Berlin die ganzen Schilder vor den Bundestag gelegt haben und so weiter. Also es war eigentlich nicht so, dass wir irgendwie dachten, ja okay, dann war es das jetzt mit uns. Sondern wir haben relativ schnell eben versucht, andere Wege zu finden. Und natürlich sind wir aus den Medien verschwunden, was nicht unbedingt an uns lag, sondern an der, ja, wie gerade Medien funktionieren und das monothematisch eigentlich gerade besser funktioniert. Und leider ja auch die Regierung sehr monothematisch wurde und es nicht hinbekommen hat, zwei Krisen gleichzeitig zu stemmen. Aber wir haben es, und darauf können wir wirklich stolz sein, wir haben es geschafft, diese Bewegung, diese Jugendbewegung durch die anderthalb Jahre Pandemie zu bringen, was eigentlich auch schon sehr beachtlich ist, finde ich.
Ja, finde ich auch, ganz ehrlich. Jetzt lass uns doch mal über eure Gruppe reden. Wie darf man sich das denn vorstellen? Wie funktioniert Fridays for Future eigentlich? Fangen wir doch mal ganz klein an. Wie seid ihr denn hier vor Ort organisiert? Ein Verein seid ihr ja nicht.
Nee,
ja?
Genau.
Aber es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Erzähl doch mal ein bisschen, wie darf man sich das als Außenstehender vorstellen?
Ja, das ist spannend. Also als Außenstehender kann man sich das so vorstellen, dass wir einfach eine Gruppe an jungen Menschen sind, die sich regelmäßig treffen und dann Dinge organisieren. So erstmal grob. Und wir haben uns selber eine Struktur gegeben. Wir arbeiten in Arbeitsgruppen. Das heißt, es gibt schon so Zuständigkeiten, ist aber auch nicht so, dass du dich fest für eine Arbeitsgruppe entscheiden musst, sondern du kannst sagen, hey, ich habe Bock auf Presse und Bock auf, keine Ahnung, Social Media oder Kooperationen. Und kannst aber auch sagen, ah, in 3 Monaten, ich habe irgendwie jetzt gerade so viel Kooperation gemacht, ich habe jetzt wieder Bock auf Radio zum Beispiel. genau, und da kann man dann einfach wild hin und her wechseln, weil wir jetzt auch nicht so krass viele sind, dass wir das irgendwie so festmachen müssen, sondern wir müssen nur schauen, dass eben nichts untergeht. Das ist eine Herausforderung, ne, weil wir haben eben keine festen Menschen oder so, sondern das ist alles Eigeninitiative und ja, funktioniert alles, weil Menschen eben nicht sagen, okay, jetzt melde ich mich mal 3 Wochen nicht, sondern weil sie dabei bleiben und wissen, was ihre Aufgaben sind und sich selber organisieren. Und genau, und dann ja, entstehen natürlich auch Dinge, so, ne, manche Menschen wissen dann, wie was funktioniert oder sind dann Ansprechpersonen dafür. Und wir arbeiten mit, wir nennen das lustigerweise Hutmenschen.
Also Hutmenschen, das muss mir erklären.
Genau.
Das muss mir erklären.
Zum Beispiel bei einem Streik wählen wir vorher 2 Hutmenschen aus und die sind dann verantwortlich dafür, dass alles funktioniert sozusagen.
Die haben den Hut auf.
Die haben den Hut auf, genau. Okay. Und die, das heißt nicht, dass die alles organisieren müssen, sondern die müssen einfach nur schauen, dass sie auf einen Plan haben, was alles gemacht werden muss, dann dafür Menschen finden und dann auch schauen, dass die Menschen mal dran erinnert werden, das dann auch zu machen. Genau, und das so funktioniert das eigentlich immer ganz gut, weil das dann auch zeitlich begrenzt ist. Also für so einen
Kurs. Das heißt, es wechselt auch durch. Also
genau.
Es sind immer wieder andere.
Genau. Oder zum Beispiel, was auch sehr bewährt ist, wenn jemand schon mal Hutmensch bei mir beim klassischen Streik von da war und dann jemanden dazu nimmt, der oder die das noch nicht gemacht hat.
Und das seinen Hut nimmt.
Genau, unter seine Fittiche. Und dann so ein bisschen Skillshare macht, also erklärt, wie es geht. Und dann können wir so eben auch Wissen weitergeben, weil das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass nicht eine Person irgendwann weiß, wie alles geht und alle anderen nicht so richtig, sondern dass wir das wissen, wie Dinge funktionieren oder zum Beispiel auch, wie wir uns in der Ulmer Landschaft an verschiedenen Gruppierungen und so bewegen, dass dieses Wissen eben möglichst breit verteilt ist auf alle, damit eben, wenn eine Person ausfällt oder irgendwann nicht mehr da ist oder keine Zeit mehr hat, dann nicht alle vor leeren Wänden stehen und nicht mehr wissen, was zu tun ist.
Ja, das ist ja so eine Falle, in die man gerne tappt in Gemeinschaften, ne? Dass einer richtig gut Bescheid weiß und da ist der plötzlich nicht mehr da und dann so fangen alle wie wild an zu suchen, wo er was aufgeschrieben hat. Und das hat er wahrscheinlich nicht. War das dann auch so mit ein Grund, dass ihr zum Stadtjugendring gekommen seid? Weil es also einfach auch, um so einen jemanden zu haben, an dem man sich vielleicht auch mal anlehnen kann, wenn es nötig ist, oder wo vielleicht auch eine Zugehörigkeit zu haben oder diese Motivation. Hast du das mitgekriegt, wie das damals funktioniert hat, dass ihr zum Stadtjugendring gekommen seid?
Ja, das ist eine krasse Hilfe. Und das war auch ein bisschen unklar am Anfang, wir haben keinerlei Rechtsrahmen, also wir sind einfach nur...
Eben, das ist ja auch so ein Ding, ne?
Wir sind einfach eine freie Gruppe, eine Bewegung eben Und der Stadtjugendring ist echt so, was SupporterInnen angeht in Ulm, die größte Institution sozusagen, sowohl was Finanzielles angeht, aber auch Lagerraum. Also wir haben inzwischen unfassbar viel Kram, was man so für eine Demo braucht. Das muss irgendwo hin. Und aber auch an was Kontakte angeht zum Beispiel oder genau jetzt hier sowas, das ist einfach so ein größeres Dach zu haben, wo wir einfach auch um Hilfe bitten können. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut, weil, also wir hatten natürlich, wir haben immer wieder UnterstützerInnen. Also auch die lokale Agenda oder der BUND oder die VH oder so hilft uns. Aber das ist beim Stadtjugendring schon am einfachsten. Mhm. Also wir sind da sehr, sehr dankbar für, dass wir die haben.
Ja, und deswegen seid ihr ja heute auch hier, weil wir diese Stadtjugendring-Reihe haben. Aber es gibt ja auch tatsächlich noch eine andere Ecke, wo ihr hier seid, aber da reden wir nachher drüber. Wie viel Aktives seid ihr eigentlich? Kannst du das irgendwie so einigermaßen benennen?
Ja, das variiert natürlich. Mhm. Also es sind jetzt immer so, sagen wir, 5, die wirklich sehr aktiv sind und auch Dinge voranbringen. Dann gibt's immer noch so, sagen wir auch mal 5, die auch mit dabei sind und auch schon Dinge und Aufgaben übernehmen. Und dann gibt's noch so einen erweiterten Kreis an Menschen, die wir gerade bei Demos vorher konkret anfragen können. Hey, hast du Lust?
Kannst du dies tun, jenes tun?
Genau, das Lastenfahrrad fahren oder so. Ja, ja. Und das, also es wechselt immer durch. Und auch welcher wo ist in diesem drei Kreisen sozusagen, das wechselt natürlich auch. Mhm. Aber wir können uns für die Größe von Ulm eigentlich an einem ziemlich großen Team freuen, wenn wir da auch in andere Städte schauen, können wir uns da nicht beschweren.
Wie ist das aufgeteilt? Männer, Frauen?
So
ist
das? Wir haben derzeit, glaube ich, eine cis-männliche Person.
Oh.
Und ist auch nicht ungewöhnlich bei uns. Wir hatten zwischendrin mal 2, 3 oder so. Aber also bei uns eigentlich sehr großer Finter-Überhang.
Okay. Gut, schlecht, Fragezeichen.
Ach, ich würde das gar nicht so werten. Ich würde jetzt erstmal sagen, gut, positiv, also dass sich Mädchen und Frauen empowered fühlen, sowas zu machen, auf jeden Fall gut. Und wir haben, also gerade bei unseren Jüngeren, also so, wenn man sich so 13-jährige Mädels anschaut, dann und die dann wirklich krasse Sachen rocken, denkt man sich so, ja cool, ich glaube, wir haben einen großen Schritt gemacht, was Emanzipation angeht. Aber ich ist jetzt nicht so, dass mit Männern zusammenarbeiten per se anstrengend ist. Also, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, also ich würde das gar nicht so werten. Ich freue mich darüber.
Also,
aber
dann thematisieren wir das auch überhaupt nicht weiter. Frage, wie seid ihr bundesweit vernetzt? Wie funktioniert denn diese Geschichte?
Das funktioniert auch sehr gut. Also vielleicht kurz zum Kontext. Ich bin auch bundesweit aktiv. Also da sind wir in Arbeitsgruppen organisiert. Also es gibt einmal die ganzen Ortsgruppen natürlich, die auch alle eigenständig sind, und wir sind auch basisdemokratisch, das heißt, bei den Ortsgruppen liegt die Entscheidungsgewalt. Und dann haben wir aber natürlich für so Bundesstaff, für den Bundes-Social-Media-Account, für bundesweite Presse, für Zentralstreiks, für bundesweite Kampagnen und so weiter, gibt es dann Arbeitsgruppen, und die dann eben diese bundesweite Arbeit organisieren und machen. Und immer mit Rücksprache mit den Ortsgruppen. Und wenn die irgendwas wollen oder so, dann muss das abgestimmt werden von den Ortsgruppen. Die Struktur ist auch sehr, sehr ausgereift. Also kann man jetzt gar nicht so in Kürze zusammenfassen. Ist auch, glaube ich, nicht so spannend. Aber man muss schon, also auch da keine Rechtsform, ne, deutschlandweit, sondern einfach selbstgegebene Struktur.
Das ist ja das Verrückte dran. Also das ist ja so die Geschichte, wie ich jetzt auch recherchiert habe, mich vorbereitet habe auf unser Gespräch heute, ist mir das immer mehr klar geworden und immer mehr gedacht, wow, what the fuck, es funktioniert und es hat keinen rechtlichen Rahmen, es ist keine Firma und es funktioniert. Das alleine ist ja schon extrem geil. Und jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter, jetzt schauen wir ja noch über die Grenzen. Es ist ja kein Bundesrepublik oder kein deutsches Phänomen. Wenn wir zunächst mal allein nur noch Europa schauen, wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Ist die auch so gut, wie sie innerhalb von Deutschland funktioniert, über die Grenzen?
Ja, schon auch. Also es ist jetzt nicht so eng und oft, wie wir es jetzt bundesweit haben, weil das ja einfach uns alle betrifft täglich. Aber wir haben eine eigene AG bundesweit, die internationale AG, die sich eben genau für diese Vernetzung gegründet hat. Und ja, die Absprachen da, also zum Beispiel globale Streiktermine, werden auch global abgestimmt einfach. Oder wir hatten vor einem Jahr zur EU-weiten Landwirtschaftsreform der Gesetze eine LAVI-Kampagne, die auch halt europaweit zusammengearbeitet haben und sowas, immer wenn es dann tatsächlich einen konkreten Anlass gibt, dann funktioniert das auch super gut und ohne weiteres, weil eben die Kontakte da sind und wenn man sie braucht, dann kann man sie halt anhauen oder spätestens dann finden sie sich. Das ist ja auch super cool.
Ja, Wahnsinn, so ein Uhrwerk, ne?
Ja.
Jetzt, ihr tut das ja alle ehrenamtlich. Ja. Wie vereint sich denn so ein, sicher nicht mit unerheblichem Einsatz mit dem Thema Geld? Weil es gibt ja wahrscheinlich auch mal Punkte, wo ihr einfach Kohle braucht.
Ja, voll.
Wo kommt die denn her?
Also so Großstreiks,
schön
wär's. Oder das ganze Geld muss weg. Nee, also so Großstreiks kosten extrem viel Geld. Man denkt das immer gar nicht so, aber so Bühnentechnik oder Wasser zum Verteilen,
was heißt es,
also alles. Und wir sind rein durch Spenden finanziert. Auch da wieder, also wir sammeln hier auf der Ortsgruppe natürlich Spenden, vor allem bei Streiks kommt dann immer ganz gut was zusammen. Aber auch gerade kleine Ortsgruppen können auch bei der Bundesebene Spenden, Gelder beantragen. Mhm. Und das ist auch relativ unbürokratisch. Also es gibt halt das Bundesspendenkonto, auf das gespendet werden kann. Und wenn Ortsgruppen dann sagen, wir brauchen hier für die Demotechnik 300 Euro, dann können die es beantragen. Dann alles, was über 1000 Euro ist, wird abgestimmt von allen Ortsgruppen. Genau. Also gerne spenden.
Gerne spenden, okay. Habt ihr denn auch jetzt hier eine amtliche Homepage vor Ort? Oder ist das zentral organisiert oder wie funktioniert das? Weil du sagst, gerne spenden, jetzt will jemand wissen, was genau. Muss er eingeben? Einfach Fridays for Future.
Fridays for Future Ulm, dann genau.
Und dann,
genau, das
rock,
ist dann,
das.
Da kommt man dann auf unsere Website.
Ja, okay. Ja, jetzt steht einiges aktuell auf der Agenda. Wir haben gerade eine Regierung, die sich versucht zu koalieren. Wir werden sehen, was dabei rauskommt und darüber reden wir nach dem nächsten Musikbreak.
Te lea el futuro.
hört die Plattform auf Radio Free FM. Heute mit der Reihe rund um Gruppierungen, die zum Stadtjugendring gehören. Bei uns im Studio ist die Ulmer Ortsgruppe der Friday for Future Bewegung. Natürlich nicht die ganze Gruppe. Zu Gast haben wir Merit Wilmer. Unser Thema in der letzten Runde war die Struktur und die internationale Zusammenarbeit, die bundesweite Zusammenarbeit. Jetzt bleiben wir aber mal in Deutschland, wo aktuell Sondierungsgespräche stattgefunden haben, beziehungsweise jetzt sind wir schon in den Koalitionsverhandlungen. Es ist natürlich eine super spannende Zeit. Sollte die neue Regierung Rot-Gelb-Grün sein, erhofft ihr euch ein starkes Gehör?
Also wir wurden ja schon im Wahlkampf sehr enttäuscht. Ja. Es gab kein Wahlprogramm, wo wir dachten, das macht jetzt Hoffnung. Es gab auch die Debatten im Wahlkampf, waren jetzt alle nicht so berauschend inhaltlich. Und jetzt das Sondierungspapier liest sich auch nicht so, wo wir dachten, ah cool, jetzt läuft's doch. Sondern es war sehr FDP-lastig, das kann man natürlich irgendwie auch politisch erklären. Aber die tun so, als ob sie so die neue Aufbruchs-Zukunftskoalition wären, was ja auch relativ einfach ist gegenüber den letzten 8 Jahren. Aber ja, also so richtig Hoffnung hat es jetzt nicht gemacht, um ehrlich zu sein.
Also ihr seid alles andere als überflüssig.
Ja, leider.
Ja, gut. Ihr habt es also genau studiert und ihr findet euch und eure Ziele da jetzt nicht wirklich. Wir wissen ja aber noch nicht, was jetzt dann tatsächlich dabei rauskommt, aber du bist eher auch der Meinung, es wird eher enttäuschender als erfreulich sein, obwohl da Grün mit drin ist. Spannend, dass die FDP als die Partei, die ja eigentlich die wenigsten Stimmen anteilmäßig hat, dann doch so stark den Stempel draufdrückt. Wir werden sehen, was passiert. Wie sieht denn euer Verhältnis zur Politik aus? Denn ihr braucht ja, die braucht ihr ja auch dringend für eure Anliegen. Ich breche das jetzt mal runter. Wie sieht's denn in Ulm und Neu-Ulm aus? Habt ihr da politischen Rückhalt? Gibt's da quasi auch den Kontakt in den Gemeinderat, zu den politischen Institutionen, die hier sind?
Ja, wir haben immer wieder Gespräche auch mit den BürgermeisterInnen, also von Ulm und Neu-Ulm, und auch bei den Gemeinderäten, den Fraktionsvorsitzenden meistens dann. Und das ist ja so ein bisschen paradox, also so bekennen zu 1,5 Grad tun sich alle, egal ob es jetzt kommunal oder Bundesebene ist. Das ist also, die sagen, ja, alles super wichtig, größte Herausforderung unserer Zeit, da. Und dann sagt man aber, ja, aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit der Adenauerbrücke? Wie wäre es, wenn wir die jetzt nicht verdoppeln, so in Zeiten von Verkehrswende und Klimakrise? Da sagen dann alle so, ja, nee, das geht dann halt nicht.
Das geht nicht.
Auf keinen Fall. Und gerade was Gunter Zisch angeht, mit dem hatten wir letztens erst wieder ein Gespräch, der hat voll die krasse Angst, dass Klimaschutz irgendwie polarisiert und dann radikale Gruppen hervorkommen und so weiter.
Ja, ist so?
Der hat voll Angst, dass das irgendwie so zum Demokratieverlust führt. Und das ist halt super falsch rum gedacht, finde ich, weil die größte Gefahr für Demokratie ist einfach eine eskalierende Klimakrise. Das wird er vielleicht nicht mehr so krass erleben, vor allem nicht als Bürgermeister vielleicht. Aber das ist so kurz gedacht. Und natürlich irgendwie ist es natürlich alles auch ein bisschen komplex, aber wir haben nie gesagt, dass es einfach ist, aber das Schwierigste ist es eben, am Ende nichts zu machen, weil dann wird es umso komplizierter in der Zukunft.
Mhm. Naja, immerhin hat er sich in dem Fall, wenn ich dir jetzt so zuhöre, hat er sich zumindest nicht rauslaveriert, sondern er hat zumindest offen seine Angst zugegeben. Das ist ja schon mal ein Gedankenpunkt, wenn man offen zu seiner Angst steht. Na gut, okay. Aber tatsächlich, wir reden, wenn ich jetzt so von der Seite mal reinkommen können, wir reden immer wieder über diese fucking 1,5 Grad. Ja, aber es ist ja beileibe, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nur die Spitze des Eisbergs.
Voll, ja, also keiner tut so, als ob 1,5 Grad, also ist ja schon eine krasse Erdüberhitzung. Also eigentlich sollten wir null haben. Und wir sind jetzt gerade bei so 1,2 Grad und merken auch schon weltweit, aber jetzt auch schon im Anfang des Sommers eben in Deutschland, was das bedeutet, eine Klimakrise zu haben. Und es ist auch nichts, was in der Zukunft stattfindet und es ist auch nichts, was irgendwo die Pinguine betrifft, sondern es betrifft Menschen, es betrifft, leider checken Deutsche das erst, wenn es tatsächlich auch hier ist, aber es betrifft Deutschland noch in einem Ausmaß, wo man sich denkt, okay, ist jetzt nicht so schlimm, dass wir es nicht abfedern können, aber es sind einfach auch krass viele Menschen gestorben im Ahrtal, also
ja,
bei den Überflutungen. Und wenn wir dann global weiterschauen, also so, das ist so, es ist schon tatsächlich einfach nur Schadensbegrenzung, was wir betreiben. Es ist keine ideale Vorstellung, wie wir unsere Welt haben wollen.
Ja, das ist richtig. Ich gehöre jetzt tatsächlich zu einer Altersgruppe, die sich da noch dran erinnern kann, als die ersten Leute in den 70er Jahren damals aktiv 2000 hieß, glaube ich, dieser große Bericht, der interessanterweise damals von Amerika kam, wo Leute schon sehr genau damals exakt das beschrieben haben, was wir jetzt gerade erleben. Ja. Und ich gebe auch zu, dass auch ich damals in meiner Perspektive mir das gar nicht vorstellen konnte, dass es etwas ist, was noch passiert, solange ich lebe. Mhm. So nach dem Motto, naja, aber sowas, wir reden nur über Tausende von Jahren. Nein, die Gegenwart zeigt uns, dass das einfach nicht ist und dass es nicht etwas so ist, dass wir über eine Zukunftsgeschichte reden, sondern wir reden tatsächlich über einen Ist-Zustand.
Ja.
Das ist das Erschreckende dran und umso wichtiger ist es mit Sicherheit, dass es euch gibt. Und wenn ich sage, ja, Zukunft, natürlich, ihr tragt die Zukunft im Namen, aber wir müssen natürlich heavy an der fucking Gegenwart arbeiten. Und da hast du mir vorher oder am Telefon was erzählt, wie wir uns neulich unterhalten haben, nämlich dass Fridays for Future ein Papier mit Forderungen für die ersten 100 Tage einer neuen Regierung dann entworfen hat. Magst du mir da mal ein bisschen was drüber erzählen? Was habt ihr da eigentlich reingeschrieben? Was sagt ihr als Fridays for Future? Leute, das ist für uns das Dringlichste, wo ihr rangehen solltet.
Genau, wir haben Forderungen für die ersten 100 Tage aufgestellt, auch mit dem Kontext, dass wir die letzten Jahre ja einfach viel zu wenig gesehen haben und jetzt so langsam auch einfach uns die Zeit wegläuft und auch sehen wollen, wie ernst die Regierung es eben meint. So, ne? Schöne Reden schwingen und 1,5 Grad versprechen können alle, aber wie wollen sie es tatsächlich umsetzen? Deswegen haben wir 6 Forderungen ausgearbeitet, die in den ersten 100 Tagen tatsächlich machbar sind. Also ne, falls jetzt irgendwem was fehlt, das liegt daran, dass sie in den ersten 100 Tagen auf den Weg gebracht werden können. Und eben krasse Hebel sind, um tatsächlich auch, also wirklich viel anzugehen. Das wäre einmal, unsere erste Forderung ist, ein CO2-Budget festzulegen. Ich kann es gerne kurz erklären. Also bis jetzt haben wir in der Klimapolitik immer mit Reduktionspfaden gearbeitet. Das kennen viele, im Pariser Abkommen steht, bis spätestens 2050 weltweite Klimaneutralität. Großes Missverständnis war dann, dass Europa und Deutschland gedacht haben, das heißt auch für sie 2050. Turns out, nein. genau, aber diese Reduktionspfade, wir wollen bis so, dann haben wir geklagt vom Bundesverfassungsgericht und das wurde dann auf 45 korrigiert. Aber das sind eben alles so Jahreszahlen bis dahin, wollen wir klimaneutral werden. Das ist aber nicht so richtig mit Naturwissenschaft vereinbar, weil am Ende kommt es nicht auf das Jahr drauf an, sondern wie viel CO2 wir eben bis dahin oder CO2-Äquivalente ausgestoßen haben. Genau. Und das ist eben ein Restbudget und dass wir das als politisches Instrument verankert wird und daran politische Maßnahmen ausgearbeitet werden. Das ist die erste Forderung. Dann der zweite ist ein Erdgasausstieg bis 2035 und alle Beendigungen neuer Infrastrukturprojekte. Das ist natürlich jetzt gerade in der aktuellen Energielage besonders spannend. Warum fordern wir das? Gerade wird voll oft so getan, als ob man Erdgas als wunderbare Brückentechnologie, das Wort fällt dann oft in dem Zusammenhang, nutzen könnte. Ne? Nord Stream 2 ist auch so ein Ding, da kann man dann ja später grünen Wasserstoff durchpumpen. Und das klingt immer so super schön. Das stimmt nicht so ganz. Man kann nicht einfach so eine Erdgasinfrastruktur nehmen und da dann später Wasserstoff durchjagen. Das ist nicht so einfach, wie das irgendwie gerade so schön dargestellt wird. Und Erdgas ist ja halt auch voll das krasse Treibhausgas. Also es geht auch beim Transport immer super viel verloren. Und wir müssen bis 2035 auch raus aus Erdgas und jetzt eben alle Infrastrukturprojekte stoppen. Sonst wird es auch in dem Sinn krass mit der Energiewende knapp. Bleiben wir auch gleich bei Energiewende. Wir sind dann beim weiteren Ausstieg aus den Fossilen. Wir haben gerade die Situation, dass wir im Nordrhein-Westfalen ein Dorf haben, Lützerath, was abgebaggert werden soll, noch für die Kohle, die da drunter liegt, am Garzweiler 2. Das ist auch der Weiler, wo der Hambacher Forst dran liegt. Und es ist ausgerechnet worden, dass die Kohle, die unter Lützerath liegt, wenn wir die tatsächlich verbrennen, dann überschreitet Deutschland die 1,5-Grad-Grenze. Das heißt, es ist irgendwie sehr, sehr konkret gerade. Also es darf einfach diese Kohle nicht abgebaggert werden. Zum anderen Punkt werden da eben Menschen enteignet in diesem Dorf. Das ist eine Forderung und eben auch Ende fossiler Subventionen. Also der Staat darf einfach kein Geld mehr in fossile Projekte stecken. Eigentlich auch was man sich denkt, 21 sollten wir vielleicht nicht mehr machen. Dann Beendigung aller politischen Bremsen für erneuerbare Energien und eine Versiebenfachung des Ausbaus, weil wir müssen uns ja auch vor Augen führen, wir werden in Zukunft krass viel mehr Strom brauchen. Also wir elektrifizieren gerade alles und das ist auf jeden Fall der Schlüssel. Aber gerade sieht es noch nicht so aus, als ob wir das tatsächlich stemmen können, weil einfach politische Bremsen in den Weg gelegt werden, um erneuerbaren Ausbau zu stoppen. Also das könnte von Abstandsregeln bis hin zu irgendwelchen Denkmalschutz, jetzt, wenn man jetzt in Ulm schaut, ist es super schwierig, eine Solaranlage sich aufs Dach zu bauen, weil es unter Denkmalschutz steht. Genau, solche Sachen. Dann Mobilitätswende, großes Thema. Also wir sollten ab 25 keine fossilen Verbrenner mehr einbauen. Und Autobahnen und Bundesstraßen sollten sofort gestoppt werden zu bauen. Das haben wir letztes Jahr erlebt, da wurde ein gesunder Mischwald, der Dannenröder Forst, abgerodet für eine Autobahn. Und das ist so, wir brauchen weniger Autos auf den Straßen, wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen viel mehr ÖPNV und wir bauen aber weiterhin Bundes- und Straßen und Autobahnen. Das ist eben auch so ein Paradox, was nicht zusammenpasst. Und die letzte Forderung ist globale Verantwortung übernehmen. Und das ist, finde ich, eine der wichtigsten, weil wir uns, ne, da können wir auch von Anfang auf den Anfang zurück, Klimagerechtigkeitsaktivistin eben. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir seit über 100 Jahren der globale Norden, also die Industrienationen, die Klimakrise zu verantworten haben. Wir haben angefangen, Kohle zu verbrennen. Und das ist der Punkt, an dem die CO2-Emissionen angestiegen sind. Und darunter leiden aber nicht wir als erstes und am schlimmsten, sondern eben der globale Süden. Und das Ganze baut dann natürlich auch noch auf postkolonialen Strukturen auf. Das hat auch alles damit zu tun. Großes Thema. Ich weiß, ich schneide es jetzt hier nur kurz an. Aber da müssen wir eben finanzieren vor allem. Also wir müssen Ländern einfach, ja, sagen wir, Reparaturzahlungen zahlen, weil wir denen indirekt eben ihre Lebensgrundlagen nehmen. Und dürfen auch zum Beispiel keine Handelsabkommen wie Mercosur, was ja immer noch im Raum steht, was einfach klimaschädlich und menschenrechtswidrig widrige Folgen haben wird. Dürfen wir nicht mehr ratifizieren. Genau, jetzt habe ich sehr lange gesprochen, aber das sind so die ersten 6 Forderungen, die wir für die ersten 100 Tage der neuen Regierung ausgearbeitet haben. Um zu messen, ob sie es tatsächlich ernst meinen, ob zu schauen, ob wir noch eine Chance haben. Und genau, das ist jetzt keine ausgearbeitete To-Do-Liste für die neue Regierung, aber das ist auch nicht unsere Aufgabe.
Okay, das habt ihr auf dem Zettel, das wollt ihr dann wie auch immer der Koalition in die Hand drücken, die dann...
Ja, die haben das schon.
Die haben das schon, gut. Ja. Und bevor wir hier raus sind, müssen wir natürlich unbedingt über eure Sendung reden, die ihr hier bei uns auf der 102,6 Megahertz am Start habt. Das ist natürlich sehr schön. Ihr seid jetzt schon eine ganze Weile bei uns. Wie lange seid ihr genau bei uns?
Unsere erste Sendung hatten wir im April diesen Jahres.
Wie kam es zu einer Entscheidung? War das euer Ding so, hey, wir wollen Radio machen und es gibt ein freies Radio in Ulm und da könnte man eventuell mitmachen? Oder wie kam es dazu?
Wir haben uns Anfang des Jahres auch mit Blick auf die Landtags- und Bundestagswahlen die Frage gestellt, wie wir noch mehr und regelmäßiger und vor allem auch andere Menschen erreichen können, weil wir natürlich wie alle derzeit ein Bubble-Problem haben. Also wir haben jetzt irgendwie so in einer gewissen, ja, politischen Bubble auf jeden Fall ja so erreicht und auch darüber hinaus auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall einen Diskurswechsel hinbekommen, aber so tatsächlich tiefergehende Informationen zu bekommen oder auch wirklich nochmal irgendwie detaillierter zu informieren und so, dafür hat uns so ein bisschen die Plattform gefehlt. Und so kam es eben auch so, hey, es wäre irgendwie was hören oder lesen alle, können wir irgendwie eine Kooperation mit irgendeiner Zeitung oder einem Radio oder so machen. Und da kam dann natürlich FreeFM gelegen und das ist sehr cool. Jetzt haben wir hier einmal im Monat eine Sendung, Talks for Future heißt sie. Könnt ihr gerne auch nachhören auf der Internetseite von FreeFM. Genau.
Ihr seid auch als Podcast drin, ne?
Genau,
ja. Ja, das ist nämlich immer der Fall bei allen Sendungen, aber in eurem Fall ist es so, weil da ist ja dann auch keine Musik drin, dann haben wir das GEMA-Problem nicht und
nee,
so.
Genau.
Ne? Genau, okay. Wer macht sie? Wie viele Leute seid ihr da? Aktives Team?
Also immer unterschiedlich. Wir achten natürlich darauf, dass alle so ein bisschen Basiswissen vom Radio machen mitbekommen, aber auch da wieder nehmen welche, die das schon ein paar Mal gemacht haben, neue an die Hand. Mhm. Und da haben wir auch gar nicht, also bis auf natürlich das, was du wissen musst, um eine Radiosendung zu machen, von uns aus keine Regelung, irgendwie wer das machen darf und wer nicht, sondern wir fragen immer so, hey, in 4 Wochen wieder Sendung, ne? Immer wenn eine
fertig ist. Die suchen dann auch die Themen aus für
sich? Genau, wer hat Bock, wer hat eine Idee und dann meinen welche, ja, ja, hier, ich würde gerne darüber sprechen, hat irgendwie Bock mitzumachen. Mhm. Genau, also auch ganz easy und locker.
Was habt ihr denn so bisher so an Themen so abgearbeitet?
Auch super breit, also Grundlagen der Klimakrise, aber auch so Themen wie Ernährung hatten wir, oder wir haben mal das For Future-Bündnis vorgestellt, weil es ja nicht nur Fridays gibt, sondern eben auch andere Gruppen, die sich unter dem Dach For Future zusammengetan haben, welche, die es hier in Ulm gibt, die haben wir dann vorgestellt. Genau, also auch ganz bunt gemixt, aber auch zum Beispiel Gender war auch mal ein Thema, weil uns das eben auch sehr bewegt.
Okay, ja. Ihr lauft donnerstags einmal im Monat.
Alle 4 Wochen.
Also alle 4 Wochen, genau. Und ihr seid genau diese Woche nämlich wieder dran. Ja. Also passt eigentlich super. Perfekt. Heute, ne? Und zwar ist das dann die 7. Sendung, wenn ich das richtig habe.
Ja, ich meine auch, ja.
Ja, okay. Bist du bei dieser 7. Sendung selber auch zu hören?
Ja, lustigerweise schon.
Ja, bist du zweimal im Radio diese Woche.
Ihr werdet mich nicht los.
Ihr werdet mich nicht los, wenn ich erstmal da bin. Ne?
Genau.
Thema?
Genau, es geht um den Film Dear Future Children. Das ist ein Dokumentarfilm über 3 Aktivistinnen, eine in Hongkong gegen das Sicherheitsgesetz, habt ihr bestimmt mitbekommen, 2019, dann in Santiago in Chile, habt ihr bestimmt auch mitbekommen, da waren große Ausschreitungen am Ende des Jahres, auch 2019, und dann über Fridays for Future in Uganda mit Hilda, die das da gegründet hat und angeführt hat oder anführt. Und das Tolle an diesem Film ist, also einmal, dass er in den Kinos läuft, was ja für einen Dokumentarfilm auch eher ungewöhnlich ist, und der hat tatsächlich auch wirklich Kinopotenzial, also es lohnt sich, den auf der großen Leinwand zu sehen.
Du hast ihn schon gesehen?
Ich habe ihn schon mehrfach gesehen. Und das Tolle ist, dass das Team auch, das es gedreht hat, auch unfassbar jung ist, also der Regisseur Franz Böhm ist 22 Jahre alt und das gesamte Team unter 30, und das spürst du. Also dadurch, dass es auch durch sehr große Motivation, über diese Generation zu sprechen und nicht nur über sie, sondern eben auch mit ihnen, ist dieser Film ganz, ganz toll geworden. Und du spürst es, dass es eben nicht wie oft sonst eben von DokumentarfilmerInnen gemacht wurde, die eben 2, 3 Generationen älter sind als wir, sondern eben von uns kommt. Und dadurch hat es eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung und gibt auf so einer ganz anderen Art und Weise Hoffnung oder macht Mut, weil das halt auch irgendwie zeigt, also 2019 war ein krasses Jahr, was Aktivismus angeht und auch Umbrüche angeht, aber eben auch zeigt, dass wir so eine weltweite Generation sind, die so in verschiedenen Bereichen, ob es jetzt Klima ist oder Demokratie oder soziale Gerechtigkeit, eben die Themen, die in diesem Film behandelt werden, versucht, das Ruder rumzureißen. Und ja, deswegen sprechen wir über diesen Film, weil er eben auch über FFF geht, aber auch über andere wichtige Bewegungen.
Hm. Ihr habt den also schon gesehen, laufen tut der im Obscura?
Genau,
Ab wann?
Der läuft schon, genau.
Der läuft jetzt schon, aktuell. Okay, einmal am Abend oder?
Unterschiedlich, ja, also okay. Da sind die auch recht frei und okay. Genau.
Habt ihr denn auch den Regisseur oder die Leute, jemand von denen kennengelernt, die den aktiv mitgedreht haben? Oder habt ihr da auch O-Töne dann in der Sendung mit drin von denen zum
Genau,
Beispiel?
Also jetzt am Donnerstag ist es ein Interview mit Franz Böhm, dem Regisseur. Mhm. Der war auch schon 2-mal hier in Ulm zu einer Vorpremiere und dann zu einer Premiere.
Ah, ja. Okay.
Genau. Super netter Mensch. ich habe auch das Team kennenlernen dürfen und es ist wirklich sind ganz tolle Menschen, die diesen Film gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Dann am Donnerstag live. Wie viel Uhr kommt ihr?
17 Uhr.
17 Uhr hier auf dieser Welle. Und dann anschließend natürlich als Podcast.
Genau.
Abrufbar auf unserer Homepage www.freefm.de. Jetzt sind wir eigentlich relativ durch. In die Zukunft geschaut, schon Ideen für die nächsten Sendungen, die danach kommen? Oder ist es noch, steht es? Da wird es vielleicht dann schon um Bundestag gehen und so?
Ja, gut möglich. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir da so mal so ein bisschen Einordnung vornehmen, aber dann auch mal wieder lokaler werden. Also stehen Haushaltsverhandlungen an in Ulm und Neu-Ulm. Das sind vielleicht auch Themen, aber genau, wissen wir noch nicht hundertprozentig.
Alles klar. Wir werden dich und deine Mitstreiterinnen auf jeden Fall noch öfters hier hören. Sehr schön, kann man darauf hinweisen. Gibt's denn jetzt noch, wir sind nämlich nahe zum Ende, so eine Stunde geht immer wahnsinnig schnell rum, gibt's denn jetzt noch was, wo du sagst, Mensch, eins brennt mir noch unter den Nägeln, wenn ich jetzt schon ein Mikro vor der Nase habe, was ich noch loswerden will?
Ja, ich sag das immer gerne. Also es gibt Momente im Leben, wo man sich so denkt, okay, ich muss irgendwie was ändern, kennen vielleicht viele von uns, und ganz oft lassen wir diese Momente verpuffen. Und ja, einfach der Aufruf, euch zu engagieren, egal wie alt ihr seid, es muss auch nicht unbedingt Klima sein, obwohl wir uns natürlich freuen über Zuwachs im Team. Aber einfach, es läuft gerade sehr, sehr, sehr viel schief in unserer Gesellschaft weltweit. Und dafür müssen wir, glaube ich, voll aufpassen. Und das ist eben unsere Verantwortung auch von jedem Einzelnen von uns eben dafür zu engagieren und einzusetzen, dass diese Welt gerechter wird. Und da können wir, ne, Greta hat gesagt, you are never too small to make the difference. Und es stimmt. Also auch wenn man sich manchmal als einzelne Person klein und lost und verloren fühlt, ist man das, wenn man sich mit anderen zusammentut, eben nicht mehr. Also genau, schaut, was euch bewegt und dann versucht daran, was zu ändern. Ja, vielleicht das nochmal so als kleine Motivation.
Ja, schön. Das war dann eigentlich auch schon ein wunderbares Schlusswort. Schön, dass du bei uns warst. Wir hören dich weiterhin hier auch auf Radio 3FM und wir sehen dich eventuell auch draußen auf der Straße.
Ja, see you on the streets.
See you on the streets. Ich sage jetzt einfach mal vielen herzlichen Dank euch weiterhin. Drücke ich ganz fest die Daumen, dass eure Stimme gehört wird, denn es ist auch verdammt wichtig für uns alle und nicht nur für euch, die ihr da mitgeht. Ihr geht nicht für alle auf die Straße, so kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Okay, das war eine weitere Plattform aus unserer Reihe. Das sind wir und wir sind viele, die Stadt, der Stadtjugendring Ulm, heute mit einer ausführlichen Gesprächsrunde rund um die Ulmer Fridays for Future Gruppe. Bei uns zu Gast im Studio war Merit Willemer. Vielen herzlichen Dank für das anregende Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Zuhören.
Mein Name ist Rainer Markus Walter und ich verbleibe mit den besten Wünschen auf einen angenehmen Tag. Bleibt gesund und hört Radio 3FM.
Das war die 3FM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf 3fm.de/program/Plattform.